Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Shalom, shalom und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina Tösch.
Hallo! So.
Hallo! Genau, wir freuen uns gemeinsam, die zweite Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema Sarah. Mhm. Sarah und ihr Mann Abram. Mhm. Mhm. Abram Baraban.
Die zwei.
Für alle, die Russlandsdeutsch sind, die haben es verstanden. Yeah. Mein Mann ist, tatsächlich heißt mein Mann Abram. Das ist ein seltener Name, das haben sehr wenige Menschen haben diesen Namen. Und diese Geschichte, die lese ich immer wieder und denke mir nur, ach Gott, ein bisschen Ähnlichkeit habe ich doch auch mit dieser Sarah und diesem Abram. Ja, genau. Mein Mann hatte letztens, wir haben ja eine Tochter und wir haben uns ganz lange noch mehr Kinder gewünscht. Hat einfach jahrelang nicht geklappt, obwohl alles gut aussieht, so, ne? Und da hat mein Mann letztens so ein Späßchen gemacht, hat gesagt, hättest du einfach keinen Abram heiraten müssen? Ich sag, ja, weiß nicht, ob es daran liegt,
aber ja.
Genau, aber darauf gehen wir jetzt ein. Das ist super, super spannend, denn Sarah und Abram konnten keine Kinder bekommen. Viele Jahre lang waren sie ja kinderlos. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen unfruchtbar, einfach kinderlos. Mhm. Und man wusste ja gar nicht so wirklich, woran das liegt. Also die heutige Medizin, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, da können wir wirklich viel nachhelfen, aber auch viel erfahren, woran liegt das, ne? Wo ist das Problem und so weiter und so weiter. Aber früher war das wahrscheinlich nicht so oder ja, sicherlich hatten die auch gute, erfahrene, wissensgierige Ärzte. Ich glaube schon, dass die Menschen früher auch nicht viel dümmer waren wie heute, sondern eher sogar klüger. Aber trotzdem haben sie halt nicht die Möglichkeit gehabt, die wir heute haben. Und ein Punkt, der mir so aufgefallen war in dem ganzen Studieren, dass Sarah, sie war ja 60 Jahre alt. Und das ist ja schon ein sehr hohes Alter. In diesem Alter haben die meisten Frauen keine Periode mehr. Die meisten, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Ich kenne jetzt nicht viele, die mit 60 noch ihre Blutung haben.
Bis dann ist eigentlich schon so Menopause. Also ist eigentlich schon alles vorbei.
Genau. Bedeutet einmal, wenn du dann keine Periode mehr hast, dann bist du unfruchtbar. Du kannst gar nicht mehr schwanger werden. Was es aber auch noch bedeutet, super interessant, ist auch immer wieder so ein bisschen, ja, ich denke, das ist auch nachgewiesen, dass man auch durch diesen Verlust oder dadurch, dass halt du nicht mehr fruchtbar bist, dass du auch, sobald du halt deine Periode nicht mehr bekommst, dass sich viel in deinem Körper verändert und du auch viel, viel schneller älter wirst. Mhm. Und dass man auch das, also man kann es auch sehen. Mhm. Genau, und dass die Frauen im Allgemeinen schneller altern, als wie wenn sie noch ihre Periode haben und ihren Zyklus und all das funktioniert. Und das ist mir so aufgefallen, als Sarah und Abram unterwegs waren und Abram ja diese Angst bekommen hatte, dass er getötet wird, weil seine Frau mit 60 Jahren so wunderschön war.
Krass.
Dass jemand ihn umbringt, weil er seine Frau haben will. Da habe ich echt lange überlegt und habe mir gedacht, wie schön muss sie eigentlich gewesen sein mit 60? Und was muss da gewesen sein? War sie vielleicht noch fruchtbar und hat deswegen auch so diese Hoffnung gehabt, noch habe ich meine Periode?
Doch.
Und dieser Moment mit Hagar, ist es vielleicht der Moment gewesen? Ist einfach nur eine Überlegung. War es vielleicht der Moment, wo sie dann sagt, okay, jetzt weiß ich zu 100%, ich bin unfruchtbar. Meine Zeit ist vorbei. Und weil Gott aber uns diese Zusage gegeben hat, muss sie ja anders geschehen. Also hat sie ganz rein menschlich funktioniert, gedacht, gehandelt, meine Magd, dann wird es wohl so sein, dann hat es wohl Gott so gemeint. Mhm. Kann es sein?
Ja, schon. Also hätte ich jetzt auch, also so wie du sagst, ich glaube, dass die Leute und auch vor allem die Frauen zur damaligen Zeit schon viel auch mit ihrem Zyklus in dem Sinne beschäftigt waren, weil, wie gesagt, dass Fruchtbarkeit und auch schwanger werden ja auch wirklich ein hohes Gut damals war. Ne? Also konnte dir eine Frau Kinder gebären, war das ein gutes Zeichen. Ne? Zum Beispiel gibt es ja auch die ein oder andere Geschichten, dass Frauen auch während der Entbindung nicht überleben, weil dann ja irgendwie Komplikationen kommen. Ne? Heutzutage kann man dem nachhelfen, aber früher nicht. In den Momenten war das oft so, der Mann sehnte sich dann praktisch nach seinen Nachkommen, dann haben die Männer relativ zügig geheiratet, weil Fruchtbarkeit und Nachkomme war ein hohes Gut, war ganz, ganz wichtig. Und ich finde hier, was man so beobachtet, also erstens voll außergewöhnlich, dass sie mit 60 noch ihre Tage hat. Also ich kann mir vorstellen, dass sie garantiert so bestimmt 2 Jahrzehnte jünger gewirkt hat, vielleicht auch so, weiß ich nicht, Mitte 30 oder 40, also so wunderschön.
Ja, wer weiß.
Vielleicht kaum Falten, kaum graue Haare, tolle Figur, also so einfach eine wunderschöne Frau. Schönes Gesicht, also ne, so ist ja so. Und ich denke, das ist auch für sie selber, wo sie sich so ein bisschen mit ihrem Körper beschäftigt hat. Und ich denke, das ist ja auch so, wenn man sagt, so ich habe einen unerfüllten Wunsch, ich wünsche mir Kinder, dass man nochmal zusätzlich mehr monatlich hinguckt, okay, wie verhält sich meine Periode und wie ist mein Zyklus, dass sie dort auch für sich selber viel mit nachgeschaut hat und geguckt hat, wie verhält sich mein Zyklus. Und ich kann es ihr gar nicht verdenken, dass sie irgendwann mal, wo das dann zu Ende war, dann auch wirklich gedacht hat, so, jetzt ist mein Zyklus vorbei, ich habe keine Tage mehr. Ja, wie soll das denn jetzt klappen? Und dann eben auf die Lösung dann gekommen ist, okay, dann nehme ich meine Magd. Ne? So dass nicht dass Abraham noch mal neu heiraten muss, weil er hätte sie ja auch verdammen können. Er hätte auch sagen können, so, du bist jetzt eine alte Frau, du bist zwar wunderschön, aber du hast keinen Zyklus mehr, du kannst mir keine Nachkommen bringen, ich muss noch mal heiraten. Ne?
Ja, ich nehme eine andere Frau. So, genau. Das zeigt auch seine ganz starke Liebe zu ihr, dass er an ihr geblieben ist und sich keine zweite Frau genommen hat.
Richtig.
Und sie war es ja diejenige, die diese Idee hatte, weil es damals auch üblich war. Also das muss man ja auch dazu sagen, das ist heute natürlich total unüblich. Das, was wir kennen, ich habe so drüber nachgedacht, wenn, dann ist es so bei den ganzen Hollywood-Stars, die dann quasi Schauspieler sind und einfach schön bleiben wollen, weil ihr Körper einfach ihr Markenzeichen ist. Das ist das Geld, was sie halt nach Hause bringen, das ist das, womit sie Geld verdienen. Und da sind ja wirklich welche, die sagen, ja, ich nehme mir eine Leihmutter.
Genau.
Dann nehme ich mir eine Frau, die einfach meine Eizelle und das Spermium von meines Mannes und hier und da und jemand anders trägt einfach mein Kind aus. Mhm. Das ist ja auch heute möglich.
Ja.
Es ist schon faszinierend, aber auch erschreckend, was heute alles möglich ist.
Ja.
Und gleichzeitig empfinde ich, das ist so wie dieser Schritt. Früher war das die Magd, heute ist es halt eine Leihmutter.
Richtig.
Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, total.
Genau, und ich glaube, dass Sarah wirklich total die Hoffnung hatte, in dieser Zeit, solange ich meine Periode habe, und das haben ja auch viele andere Frauen, solange ich meine Periode habe, bin ich eigentlich noch fruchtbar.
Mhm.
Und ich kann noch schwanger werden. Aber ab diesem Augenblick wahrscheinlich, als das dann wirklich aufgehört hatte, und ich glaube mit 90, hat man keine Periode mehr und sie war ja 90, als sie Mutter wurde. Also man muss sich das vorstellen, wie viele Jahrzehnte sie auf ein Kind gewartet hat. Dass man da auf so einen Gedanken kommt, kann man es ihr verübeln?
Nein.
Nicht.
Nein, auf keinen Fall. Weil es sind nicht nur 3 Jahre, das sind ja danach nochmal 3 Jahrzehnte, bis das passiert ist. Ne? Also und ich würde sagen, es ist ja auch ein Thema, deswegen liest man das ja auch in 1. Mose, gerade auch diesbezüglich, es ist ja ein riesen Thema. Es geht ja die ganze Zeit darum, das heißt, sie hat sich auch Jahrzehnte hauptsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Also was muss das mit ihrer Psyche und mit ihrem Inneren gemacht haben, diese lange Wartezeit? Ne, und da vielleicht auch ein Anklagen an Gott. Und Gott, wo bist du? Und du hast doch versprochen. Und ist das alles hier Spott und Hohn? Willst du uns irgendwie, keine Ahnung, hast du uns im Stich gelassen, was auch immer? Also all diese Anklagen kann ich mir auch vorstellen. Darüber steht jetzt nicht so viel geschrieben, nur dass sie dann nachher eben in so ein Gelächter ausgebrochen ist, als die drei Männer in dem Sinne gekommen sind. Ne? Also die Engel dort erschienen sind. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, Ich weiß nicht, ob ich anders reagiert hätte. Wenn ich einen unerfüllten Wunsch habe und ich warte und ich warte und ich warte und ich habe jetzt auch schon keine Tage mehr, also wirklich rein biologisch nicht möglich und nicht zu vergessen. Jesus ist noch nicht gekommen. Wir lesen das jetzt rückwirkend, ne? Wir haben das Alte und Neue Testament, aber die hatten das damals noch nicht. Jesus ist noch nicht.
Ja.
Sie wussten noch nicht, ne? In dem Sinne, Jesus durch die Jungfrau geboren, die Situation ist noch nicht passiert. Wir gucken jetzt zurück. Also das heißt, sie hatte kein Beispiel. Sie hat das noch nicht erlebt. Sie hat noch niemanden in der Umgebung gehabt, der mit 90 Jahren Mutter geworden ist. Also kann man ihr überhaupt nicht verübeln. Also sorry, ich glaube, ich hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ich getan hätte, aber, ne?
Ja, ich lese eine ganz kurze Stelle aus der Studie vor. Da habe ich geschrieben, die Bibel berichtet nüchtern, Hagar wurde schwanger.
Mhm.
Punkt. Doch in Sarahs Herzen tobte der Sturm, denn plötzlich wurde aus einem Gedankenplan eine lebendige Realität.
Mhm.
Es entstand ein Kind, das in einem anderen Bauch heranwuchs. Ein Bauch, der nicht ihrer war. Und ja, und ich glaube, in diesem Augenblick, wenn du sagst, na gut, vielleicht meinte das ja Gott so, deswegen gehe ich diesen Weg der Verheißung. Und dann plötzlich, dass wirklich die Hagar, die Magd, schwanger wird, dann wusste sie zu 100%, es lag an mir.
Mhm.
Weil Abraham hatte ein Kind gezeugt. Sie hat noch mal mehr die Bestätigung, es lag an mir. Ich bin diejenige, an der es liegt. Ich bin das Problem. Wie schmerzhaft muss es gewesen sein, diesen Schmerz zu fühlen, damit quasi diese Zeit der Schwangerschaft von ihrer Magd, diesen Schmerz zu tragen und dann noch diese Magd, die plötzlich denkt, schau mal, ich stehe über dir.
Mhm.
Ich habe das geschafft, was du nicht geschafft hast.
Mhm.
Boah, ich will, also wirklich, das muss ein Schmerz sein. Das tut mir echt für sie leid.
Yeah.
Also ich fühle wirklich mit ihr mit, dass es richtig hart gewesen ist. Und aus der Wut, aus dem Schmerz heraus hatte sie ja so reagiert, dass sie gesagt hat, sie muss gehen.
Yeah.
Und sie wurde ja böse zu ihr. Sie hat ja mit ihr geschimpft und ist mit ihr nicht gut umgegangen, sagt ja die Bibel. Daraufhin ist ja Hagar weggelaufen.
Ja.
Dann ist sie ja diesem Gott begegnet, der ihr sagt, ich sehe dich, ne?
Ja, voll.
Ich bin ein Gott, der dich sieht. Aber die Geschichte von Sarah anzublicken, krass.
Ja. Und ich denke auf der anderen Seite auch, so dieser Moment, der Moment des Schmerzes, der Moment der Realität, der sagt, hier wächst jetzt neues Leben. Und hier kommt jetzt ein Nachkomme, aber der ist nicht in meinem Bauch, der ist nicht aus mir heraus, der ist nicht so, wie du das eigentlich versprochen hast, Gott. Und jetzt sehe ich etwas und ich denke, da bricht einfach die Realität über sie herein. Sie sieht einfach auch vielleicht in dem Moment ihren Verlust und ihren Schmerz. Und auch diese Reaktion, wie du es auch gut aufgeführt hast, Eifersucht, Ohnmacht, also all diese Dinge, die zeigen sich in dem Moment. Und natürlich, also muss man auch sagen, ich glaube, wie soll ich das sagen, von dem Schmerz gesteuert oder von der Eifersucht gesteuert, konnte sie wie mit Hagar nicht richtig umgehen. Sie war so sehr getriggert, so sehr in ihrer Not gefangen. Das ist ja auch ein gefangener Moment. Und ich denke, das ist uns ja auch nicht fern. Wenn wir sagen, so Gott, weißt du, du segnest, aber ich warte die ganze Zeit und wir, keine Ahnung, segnen vielleicht andere Menschen mit Erträgen und geben denen etwas und investieren in andere Menschen, sehen, dass da die Frucht aufgeht bei anderen Menschen, in die wir investiert haben, wo wir selber vielleicht für beten und sagen, so Gott, gib du mir einfach, keine Ahnung, Segen in dem Bereich, lass du das wachsen. Und dann sehen wir das aber bei der anderen Person und in dem Moment passiert etwas. Es passiert etwas in unserem Herzen. Weil da ganz, ganz schnell sich durch Schmerz auch der Feind einschleichen kann und sagen kann, du bist nicht gesegnet. Hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich versprochen. Und in diesem Moment siehst du praktisch die Frucht wachsen. Eigentlich etwas Wunderschönes, ne, dass ein Kind heranwächst, aber in so einem Zustand, der einfach einen wahnsinnig macht. Und ich denke, also ich kann das richtig fühlen. Ich kann das richtig fühlen, wo wir so ein bisschen durch die Studie durchgehen. Ich fühle richtig Sarahs Schmerz und ihren Verlust, aber auch ihre Not, die sie in dem Moment hat. Und diese schlaflosen Nächte und Bangen, so, ne?
Voll. Aber jetzt wird ja es richtig spannend, ja, finde ich, weil interessant ist ja, Gott hätte doch ganz klar einfach sagen können, so, jetzt ist der Ismael geboren, der Sohn von Sarah, eigentlich, ja, das war damals auch so, das war ihr Sohn und trotzdem nicht aus ihrem, aus ihrer DNA entstanden, hätte ja Gott sagen können, dann ist es derjenige, den ich versprochen habe.
Mhm.
Aber Gott misst nicht mit menschlichen Maßstäben so, ne? Also ich glaube, da, wo es für Menschen am Ende alles unmöglich scheint,
mhm,
da zeigt sich Gott mit in seiner Kraft und Stärke und beweist einfach, dass er lebendig ist. Und das hat er hier ganz klar gemacht. Ja. Also einmal sehe ich, dass es einen Gott gibt, der, wenn er etwas verspricht, der einen dir etwas zugesprochen hat, ja, eine Verheißung, die du empfangen hast, dann meint er auch dich damit,
mhm,
und nicht irgendjemand anders,
oh, stark,
deine Hagar, sondern er meint dich. Und das ist für mich so, boah, das motiviert mich zu verstehen. Sarah war so voller Schmerz, wusste nicht mehr weiter, aber Gott sagt, nein, Abraham, mit dieser Frau, mit deiner Frau wird dein Nachkomme kommen, aus ihrer Gebärmutter, aus ihrem Leib, so, ne? Wo ich mir denke, ach, Gott ist so gut, wie sehr er uns liebt.
Das setzt dem Ganzen eine Krone auf, so finde ich, ne?
Ja, voll. Mhm. Da, wo der Mensch, wirklich, mhm, der Menschen ist all, wo es Menschen unmöglich ist,
mhm,
da ist Gott alles möglich. Und das sieht man in diesem, er segnet diese Ehe, er ist für Ehe, er ist für dieses Miteinander, für deren Liebe. Und das zeigt nochmal dieses Symbol, nein, von euch beiden wird das Kind hervorgehen. Mhm. Nicht mit irgendeiner Magd, nicht mit irgendeiner anderen Frau, die auch wertvoll ist. Aber es geht um eure Ehe, um das, was ihr habt. Und daraus soll der Same entstehen.
Boah.
Und das finde ich wow.
Ja, es ist wow, ja. Das ist faszinierend. Gott ist so richtig gut in dem... Wunder, Wunder, Wunder.
Und dann hatte ich noch einen Gedanken, den ich gerne teilen möchte. Und zwar, Ismael ist geboren.
Mhm.
Und nachher auch der Isaak, darauf werden wir noch eingehen. Aber wir haben hier zwei Söhne. Und diese zwei Söhne stehen ja für etwas ganz Bestimmtes, auch heute noch.
Mhm.
Und es steht ja auch drin, so, obwohl Sarah wollte, dass sie geht mit dem Sohn, dass die Magd geht und sie schickt ihn weg und Abraham will das nicht und er kämpft dagegen an und Gott sagt zu ihm, hör auf deine Frau, denn ich werde auch diesen Sohn segnen.
Mhm.
Da finde ich das so schön. Einmal hätte doch Gott das verhindern können, dass dieser Sohn geboren wird.
Klar.
Und das finde ich ist so spannend. Gott gebraucht auch unsere Fehler, Dinge, die wir falsch gemacht haben, selbst sie wendet er zum Guten.
Mhm.
Denn dieser Junge, der hätte ja nicht gesegnet werden müssen. Der hätte ja vielleicht auch gar nicht geboren werden müssen.
Oder ein Mädchen sein können.
Oder ein Mädchen, ja.
Mhm.
Aber da wird ein Sohn geboren. Und dann sagt Gott, und auch wenn du ihn wegschickst, schick ihn weg und auch ihn werde ich segnen. Und heute sehen wir einfach, es ist auch ein Geist, der da ist. Israel und aktuell Gaza. Es sind diese beiden Söhne. Es ist Isaak und Ismael, die heute noch gegeneinander irgendwie kämpfen. Und wir sehen oft das Schlechte.
Mhm.
Und da möchte ich drauf eingehen. Wir sehen oft das Leid. Wir werden wütend auf Gegner, auf Hamas oder sonst wen. Und mir ist so bewusst geworden, Gott wollte dennoch Ismael.
Mhm.
Und Gott liebt Ismael. Und Gott liebt auch jeden Kämpfer aus der Hamas, mhm, oder. Gott liebt den Menschen. Er hat sich hingegeben der ganzen Welt, damit sie ihn annimmt. Und das finde ich so besonders, weil er hätte eingreifen können, mhm, aber er hat das so gelassen,
ja,
und hat das Beste aus den Fehlern der Menschen gemacht.
Absolut.
Das ist
absolut
faszinierend.
Und ich finde halt eben auch so stark, gerade was du sagst, Gott liebte Ismael auch von Anfang an. Also es ist ja auch so, dass also diesen Bund, den Abraham hatte mit Gott, das war ein tiefer, tiefer Bund. Dieser Abraham-Bund, der gilt. Und ich fand das so stark, dass in dem Moment Abraham auch wusste um sein Erbe und um sein Bewusstsein. Und er hat, glaube ich, einfach an dieser Prophezeiung, an diesen Wahrheiten, an dieser Verheißung Gottes festgehalten, aus dir werden Nationen und Völker, aus deinem Samen, mhm, wird das erwachsen.
Mhm.
Und ich glaube, er hat dort das auch in Ismael gesehen. Und ich denke, deswegen hat ihm das so weh getan, als Sarah dann entschieden hat, so, die Dame muss jetzt mal los, ich will die jetzt gerade nicht sehen. Ich glaube, Abraham wusste auch ganz genau, okay, das ist so ein Ding zwischen den Ladies da, so, ne? Also haben wir ja bis heute auch immer wieder mal solche Zickereien und Dramen.
Die Dame muss da mal weg, die muss mal los.
Die muss mal also, los, die Dame. Das, nicht, so, ja. Das will ich jetzt mal so nicht haben, die kann sich mal selber versorgen. So, zacki, ab. So. Und ich finde das so krass, dass Abraham trotzdem weiß um das Bewusstsein, wie wertvoll dieser Sohn ist und dass er einfach, er stammt von ihm. Er hat ihn geliebt. Und das finde ich halt so wichtig. Das darf man dann nicht in dem Moment sagen, ach ja, das ist ja, also ja, ist ja auch kein Wunder, dass er gehen musste, das ist ja auch, ne? Nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern Gott sieht das und Abraham ist sich seines Bundes bewusst, den er hat mit Gott.
Und wenn wir jetzt auf den Glauben eingehen, finde ich das so stark am Anfang zu sagen, auch Abraham und Sarah waren ungläubig. Mhm. Abraham hat seine Frau verkauft, weil er Angst hatte, getötet zu werden. Hätte er doch der Zusage vertraut, geglaubt an Gott oder ja, Gott vertraut, dann hätte er das gar nicht machen müssen, weil Gott versorgt ihn. Er hat ihm das doch zugesprochen. Wenn er tot ist, ja, wie soll das dann noch funktionieren? Wie soll denn die Zusage funktionieren? Wie soll das denn passieren? Geht gar nicht. Und trotzdem hatte er Angst und trotzdem wird er dann am Ende im Hebräerbrief, das werden wir gleich eingehen in der nächsten Podcast-Folge. Aber da finde ich das so interessant zu wissen, boah, und er ist ein Glaubensvater, so wie Sarah eine Glaubensmutter ist. Und darauf dürfen wir schauen, auch in der krassen Herausforderung, die sie hatten. Voll. Und das ist ja eine Herausforderung über Jahrzehnte.
Richtig. Boah, stretching.
Und du wolltest gerne etwas über Geduld sagen, fällt mir gerade ein.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, also wenn wir uns das mal einmal anschauen, ich glaube, dass Sarah für etwas ganz Bestimmtes steht. Und ich würde sagen, sie steht für die Frucht des Geistes der Geduld. Also, ne, wir haben ja dann 9 Früchte des Geistes, die wir im Galaterbrief lesen. Und die sind ja auch sehr kraftvoll. Ich glaube, sie stehen auch für Treue. Also die Frucht des Geistes Treue ist auch in Sarah und in Abraham auch. Das sieht man auch, diese beiden. Aber die Geduld und dieses Hoffen und Warten, finde ich, ist so sehr vorbildlich. Gerade in Sarah, wo wir sagen, Ich warte um eine extra Meile und auch wenn ich falle, stehe ich trotzdem wieder auf und ich warte trotzdem weiter. Und ich denke, wenn wir so auf uns gucken, Geduld ist eine Tugend, die wollen wir wie, also das will man nicht. Man sagt sich so, das ist irgendwie unattraktiv in unserer heutigen Zeit, Geduld oder Warten. Weil wir dann sagen, ja, vielleicht wirst du dann passiv, dann setzt du nichts um. Wir wollen ja aktiv sein fürs Reich Gottes. Wichtig ist zu sehen, Sarah war nicht unaktiv, sie war nicht passiv, aber sie lernte Geduld auf eine Art und Weise, davon können wir uns eine Scheibe von abschneiden, finde ich persönlich. Sie blieb in dieser Beziehung zu Abraham so fest und so nah. Und diese Gedanken, dass das mit Hagar in dem Moment ja wie ein Sohn geben könnte, und das wird ja für das Haus Abrahams steht ja dann in dem Moment ja auch, das ist ja deren Sohn, der Ismael. Finde ich trotzdem, wenn wir Sarah uns anschauen und erst 3 Jahrzehnte später mit 90 wird sie ja dann wirklich leibliche Mutter von einem Sohn. Und direkt das erste Mal, wo sie schwanger wird, wird es auch ein Sohn. Das heißt, Gott erfüllt das und belohnt ihre Geduld. Er belohnt, dass sie dort dran bleibt. Und das finde ich so stark. Und wenn wir über Früchte des Geistes sprechen, finde ich den Aspekt nochmal ganz kurz zu erwähnen. Du hast ja auch gesagt, das H in dem Namen von Sarah und auch von Abraham kommt dazwischen. Und wenn wir über Geist sprechen, ist auch genau das die Bedeutung von Ruach und der Geist Gottes, der sich in ihren Namen wie hineinlegte und festsetzte. Das H in ihrem Namen ist ja praktisch die Erweiterung ihres Namens. Das bedeutet, die Erweiterung ist, der Heilige Geist ist mit dir, der Ruach geht mit dir. Und in dem Moment auch ein Bewusstsein, du bist nicht alleine. Und der Geist Gottes lagert über dir und ist in dir. Und das, finde ich, ist so sehr stark. In dem Moment, glaube ich, konnten sie überhaupt diese Geduld fassen, konnten sie überhaupt in den Früchten des Geistes so wandeln, wie sie es gemacht haben. Und das ist, finde ich, ehrlich gesagt, sehr faszinierend.
Ich lese diese Stelle mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, worum es eigentlich geht, was du gerade hier wirklich meinst.
Ja.
Also, so wurde Abraham, was erhabener Vater bedeutet, zu Abraham. Also in seinem Namen ist ja jetzt ein H vorhanden. Vater vieler Völker. Und Sarai oder Sarai, meine Fürstin, wurde zu Sara, auch am Ende mit einem H. Fürstin über viele. Diese neuen Namen waren keine bloßen Etiketten. Sie trugen eine göttliche Verheißung in sich, eine Vision, die aus Gottes Herzen kam, lange bevor sie mit den Augen sichtbar wurde. Und dabei war ein kleines Detail von großer Bedeutung, das ist das, was du gerade angesprochen hast, das H im Hebräischen wurde beiden Abraham und Sarah ein He in ihrem Namen eingefügt. Dieser Buchstabe steht für den Ruach, den Heiligen Geist. Es ist, als ob Gott selbst ein Stück seines Wesens, seines Atems, seiner Kraft in ihren Namen legte. Aus eigener Kraft konnten sie das Verheißene nicht empfangen, ganz wichtig. Aber durch Gottes Geist, durch sein Wirken, wurde aus Hoffnung Wirklichkeit. Als Abraham diesen neuen Namen empfing, hatte er noch keinen Sohn von Sarah. Kein Volk, keine Nation, kein Erbe. Nur Verheißung. Und doch, er ging Tag für Tag durch die Wüste mit Sand unter den Füßen. Ganz wichtig, gehen wir gleich darauf ein. Und wenn er nachts in den Himmel blickte, sah er unzählige Sterne. Genau das war Gottes Zusage an ihn, tief in seinem Herzen gesprochen. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass niemand sie zählen kann. Sie werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. 1. Mose 22, 17.
Ja.
Genau. Also Gott hat ihnen einen neuen Namen gegeben, mit diesem Hinweis auf den Heiligen Geist, des Leben, Ruach, der in sie hineingehaucht ist, durch seine Kraft, nicht durch eigene Kraft, durch eigene Dinge, die sie getan haben, eigene Wege, sondern nur durch Gott selbst ist das möglich gewesen. Und damit hat sich Gott verherrlicht.
Ja, so stark. Ja. Erzähl mal, was du sagen wolltest zu dem am Tag durch den Sand gehen mit seinen Füßen. Das wolltest du gerade sagen.
Ja, das finde ich halt super spannend, denn da geht es halt total um unser Herz, meiner Ansicht nach. Denn es ist so, dass der Glaube ja eine Hoffnung ist, eine Zuversicht auf etwas, was wir noch nicht sehen, aber wir leben so, als wäre es schon da. Und ich finde, Gott ist so persönlich in unserer Beziehung, wie wir mit ihm stehen. Er hätte ja sonst was für Bilder benutzen können.
Ja.
Ja, er hätte sonst was erzählen können, was Abraham aber nicht tagtäglich sieht. Aber er hat sich dafür entschieden, Abraham etwas zu zeigen, das er täglich sieht und immer wieder daran erinnert wird an diese Verheißung. Und das ist etwas, das ist ein Schlüssel für uns, für unser Leben, wenn wir irgendwo strugglen und gerade hoffnungslos sind und wir glauben, aber brauchen und für Glauben kämpfen, dann möchte ich dir einfach zusprechen, nimm dir etwas raus, wo Gott dir eine Verheißung gegeben hat, schau doch in deinem Alltag, wo findest du das wieder? Und Abraham hat es gesehen, indem er war ja in der Wüste unterwegs, 1000 Kilometer zu Fuß mit irgendwelchen Mägden und Tieren und Kindern und eine Horde von Menschen, da bist du nicht schnell mal eben im Auto, zack, ne?
Nee.
So, jahrelang war der unterwegs. Genau. Und in dieser Zeit hat er jeden Tag, jede Nacht diesen Sand gesehen an seinen Füßen. Und jeden Abend, wenn er sich hinsetzte, das Lagerfeuer und sie vielleicht Lieder sangen oder was auch immer, er einfach mit Gott alleine im Gespräch war, schaute er in den Himmel und sah diese Sterne. Ja. Und jedes Mal hatte er wie so ein Bild aus seinem Herzen, das ist deine Zusage. Das ist das, was ich über dich ausgesprochen habe. Das ist das, was ich dir zuspreche. Und das ist das, was ich in dir sehe.
Oh, stark, stark. Richtig gut. Gut, dass du das sagst. Weil weißt du was? Ich glaube, das, um nochmal anzuhängen an deinen Worten, die du sagst, das war gerade, ich habe voll Gänsehaut gehabt. Das hängt auch daran an, dass in dem Moment vielleicht genau diese Verheißung gerade Sarah und Abraham gehalten hat und getragen hat über all die Jahre der Kinderlosigkeit, die sie sich dann gewünscht haben, weißt du, in dem Moment wirklich dann hochzugucken und sagen, Gott, okay, ich lass nicht los, dass du mich segnest, ich lass nicht los von deinen Versprechungen, das ist auch eine Ermutigung für uns, weißt du, wenn wir in Situationen sind, wo wir uns etwas wünschen, wo wir für Dinge beten, für Menschen beten oder wo wir in Situationen ringen, schon recht echt lange und nicht wissen, wie wird das überhaupt ausgehen? Welches Ende wird das nehmen oder wohin wird das führen? In den Momenten, wie du sagst, das finde ich richtig stark, diese Ermutigung, dass wir im Alltag einfach schauen, wo hat Gott bereits im Alltag auch uns Verheißungen gegeben? Oder auch wirklich, was ich jetzt gerade in dem Sprechen dachte, wenn wir am Himmel einen Regenbogen sehen, der bei Regen und bei Sonne herauskommt, finde ich, ist das so ein ganz, ganz klares Zeichen des Bundes, das Gott mit uns macht, also diese Sintflut nicht nochmal also passieren lassen, aber auch ein Bund mit uns als Menschen. Ich segne euch, ich rette euch, ich bin mit euch. Und in diesen Momenten wirklich sagen, Gott, weißt du, ich weiß, dass du und ich, wir stehen in einem Bund, du liebst uns, du liebst mich, ich halte fest an den Versprechungen, ich halte fest an den Verheißungen. Ja. Und ich denke, das soll es uns auch sagen. Also natürlich auch mit dem Heiligen Geist war es ihnen überhaupt möglich, als Ehepaar an dieser Verheißung festzuhalten. Ich glaube, hätte Gott ihnen nicht diesen Namen gegeben und dieser Ruach wäre eingezogen, glaube ich, hätten sie vielleicht irgendwann aufgegeben, überhaupt daran festzuhalten, was Gott ihnen gibt. Aber mit dem Heiligen Geist, und den haben wir ja auch, wir als Kinder Gottes, als Töchter Gottes haben den Heiligen Geist in uns. Das heißt, wir können an seinen Verheißungen festhalten, weil der Geist in uns wirkt und spricht und uns in dem Moment daran erinnert. Was wir immer wieder brauchen, ist diese Erinnerung im Alltag. Gott, was sind deine Verheißungen, was sind deine Worte über mir? Und ich denke, also natürlich ist absolut klar und schnell auch greifbar die Bibel, dass wir in dem Moment sagen, so, ich öffne meine Bibel und lese diese Verheißungen, lies sie durch und sprich sie wie eine Proklamation auch einfach aus und sage, das nehme ich für mich, das ist die Verheißung. So wie Abraham, da guckte nach oben und sagt, ich sehe die Sterne, okay, du hast mich Vater über viele Nationen und Völker gesetzt, ich rufe das jetzt aus. So, ne? Und das ist, finde ich, so ein wunderbares Beispiel, das hast du gerade richtig gut genannt, wo ich sage, genau das dürfen wir auch machen im Alltag.
Mhm. Voll. Ja? Und nicht nur aussprechen, sondern auch das Sehen. Mhm. Das wie so auf die Tafel unseres Herzens draufschreiben. Ja. Ne? So, das ist das Bild, was ich ständig sehe. Und eine andere Sache war ja auch, die haben ja einen neuen Namen bekommen. Mhm. Das war ja das Nächste. Die Namen haben eine Bedeutung. Mhm. Vater vieler Völker. Abraham, wo bist du? Mhm. Abraham, ich bin's, deine Frau. Komm doch. So, ne? Ja. Und ständig hat sie diesen Namen ausgesprochen. Vater vieler Völker. Mhm. Vater vieler Völker. Das ist ja nochmal zusätzlich. Also wie viel Ermutigung hatten sie? Und sie haben dadurch daran festgehalten, dieses Bild. Ne, das war ständig mit ihnen und das haben wir auch.
Ja, genau.
Ist uns das bewusst?
Ja.
Ja. So, wir nehmen jetzt noch eine Podcast-Folge auf. Mhm. Und jetzt gehen wir wirklich auf den Glauben ein, wie Abraham und auch Sarah im Hebräer, in 1. Petrus oder auch Galater wird das immer wieder, werden die genannt als Glaubenshelden, Glaubensvater, Glaubensmutter. Und das schauen wir uns nochmal genauer an.
Ja, ich freue mich.
Sehr gut, dann bis gleich.
Bis gleich.